Jetzt wisst ihr auch, warum ich vorhin so gegrinst habe, als ich gesagt habe, der Prediger hat mich gebeten, 2. Petrus zu lesen. Ja, das waren die Umstände, die es nicht anders ermöglichten. Ja, die Umstände bedingen auch, dass ich heute die Predigt halte. Aber vor 2 Wochen war ich auch schon einmal dran gewesen und die Zeit dazwischen war ein wenig kurz, jetzt alles neu auszuarbeiten und mich dem Thema zu widmen, das ich eigentlich behandeln wollte. Das habe ich also gemacht, ich habe überlegt und habe mich dann entschieden, die Predigt von vor 2 Wochen in Teilen nochmal zu halten und sie zu ergänzen. Also alle für die, die schon mal hier gewesen sind vor 2 Wochen, nicht enttäuscht sein. Wenn ich sie wiederhole, wiederhole ich sie teilweise im Wortlaut, aber die Ergänzungen sollten auch für diejenigen, die vor 2 Wochen da waren, sicherlich auch ein Zusatz sein. Lange Rede, kurzer Sinn. So, mit den Briefen des Paulus, las ich letztens, haben wir die ältesten schriftlichen Zeugnisse des christlichen Glaubens vor uns. Sie sind noch sogar vor den Evangelien entstanden. Gleichwohl galt aber die paulinische Theologie schon in der noch ganz jungen Kirche als äußerst schwierig. Das bezeugt etwa der 2. Petrusbrief, wo Petrus schreibt, in den Briefen unseres Bruders Paulus ist manches schwer zu verstehen. Und jene, die darüber noch nicht viel gelernt haben, deuten seine Schriften falsch, und zwar zu ihrem eigenen Nachteil. Weil das so ist, werden wir heute einen Teil aus Petrus oder aus den Petrusbriefen und einen Teil dessen, was Paulus geschrieben hat, auch einmal selber lesen. Der Christ steht, und das zeigt 2. Petrus Kapitel 3, Vers 10 und 11, vor oft jedenfalls, und Herbert hat das schon angesprochen, vor einem Problem. Ich lese einmal 2. Petrus Kapitel 3, Vers 10. Ein positiver Vers. Hier steht, es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb, an ihm werden die Himmel mit gewaltigem Geräusch vergehen und die Elemente werden im Brand aufgelöst und die Erde und die Werke auf ihr im Gericht erfunden werden. Ein Vers, der uns eigentlich freudig stimmt. Darum beten Christen, dein Reich komme, wie im Himmel, so auch auf Erden. Aber in Vers 11 ist so ein Dämpfer eingebaut. Da dies alles so aufgelöst wird, was für Leute müsst ihr da sein, im heiligen Wandel und Gottergebenheit? Was für Menschen müssen wir da sein? Man spürt so einen gewissen Druck, der sich hier aufbaut. Es wird etwas von uns gefordert, angesichts des großen Tages Gottes, wo alles im Gericht erfunden wird. Okay, stellen wir uns die Frage, was für Menschen müssen wir da sein? Und viel besser noch die Frage, wie sollten wir diese Menschen denn dann auch werden? Zunächst aber zu diesem Problem, dass man sich unter Druck gesetzt fühlen könnte. Vers 13 und 14, dort geht es ähnlich weiter. Wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Das stimmt uns froh, dem stimmen wir zu. Vers 14, deshalb, Geliebte, da ihr dies erwartet, befleißigt euch, unbefleckt und tadellos von ihm in Frieden befunden zu werden. Befleißigt euch. Ich weiß nicht, wie es euch geht, das setzt einen auch wieder unter Druck. Wessen Eigenschaft oder vorherrschende und prägnante Charaktereigenschaft ist denn der Fleiß? Es mag Menschen geben, die dazu neigen, aber meine zum Beispiel möchte ich nicht unbedingt behaupten. Und so manch anderer mag dem vielleicht auch zustimmen. Fleißig, wenn es denn sein muss. Aber hier steht, befleißigt euch und man fühlt sich unter Druck gesetzt. Es gibt andere Übersetzungen, die das anders übersetzen, was vielleicht besser den Punkt trifft. Das wollen wir erforschen. Sie übersetzen, seid bestrebt oder beeilt euch. Das könnte ich schon besser mir vorstellen, dass ich bestrebt bin, etwas zu wollen oder dass ich mich beeile, etwas zu tun. Bei Fleiß habe ich manchmal so den Eindruck, es könnte etwas sein, wo ich in eine Tretmühle gerate, die irgendwie nie ein Ende findet. Also das Verständnis darüber, wie wir uns am Tag des Gerichtes Gottes wiederfinden sollten, wie wir uns in Anführungszeichen befleißigen sollten oder wie wir bestrebt sein sollten oder wie wir uns beeilen sollten, von Christus im Frieden erfunden zu werden, ist ja bestimmt nicht ironisch gemeint. So von wegen, befleißigt euch, das unerreichbare Ziel zu erreichen. Das ist bestimmt ja so nicht gemeint. Das Verständnis darüber, wie wir Frieden erlangen an diesem Tage, ist aber wichtig. Wir haben hier eben von Petrus gelesen, dass er sagt, einige deuten die Schriften des Paulus falsch. Und das nicht nur einfach so kann passieren, sondern zu ihrem eigenen Nachteil. Und wir lesen das jetzt einmal im Zusammenhang von Vers 15 an in 2. Petrus. Und seht in der Langmut unseres Herrn die Rettung, wie auch unser geliebter Bruder Paulus nach der ihm gegebenen Weisheit euch geschrieben hat. Wie auch in allen Briefen, wenn er in ihnen von diesen Dingen redet. In diesen Briefen ist einiges schwer zu verstehen, was die Unwissenden und Ungefestigten verdrehen, wie auch die übrigen Schriften zu ihrem eigenen Verderben. Da ihr, Geliebte, es nun vorher wisst, so hütet euch, dass ihr nicht durch den Irrwahn der Ruchlosen mit fortgerissen werdet und aus eurer eigenen Festigkeit fallt. Wachset aber in der Gnade und in der Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Ihm sei die Herrlichkeit sowohl jetzt als auch bis zum Tag der Ewigkeit. Amen. Also, es scheint wichtig zu sein, seinen Glauben zu kennen, zu wissen, wie wir in Frieden von Gott erfunden werden. Die Ungefestigten, wird hier gesagt, sie verdrehen sogar die Dinge zu ihrem eigenen Schaden. Die Christen allerdings, sie würden in ihrer Festigkeit bewahrt bleiben, sie würden aus dieser nicht herausfallen und sie würden sogar in der Erkenntnis Christi wachsen. Dieser Vers 18, wachset aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus, ihm sei die Herrlichkeit sowohl jetzt auch bis zum Tag der Ewigkeit. Amen. Hört sich an wie ein Lied. Man könnte es so dahin sagen, ohne den Inhalt zu verinnerlichen. Wachset in der Erkenntnis. Also es ist wichtig, Christus besser und besser und vor allem auch von Anfang an richtig zu verstehen. Es ist nicht nur wichtig, sondern es ist sogar gefordert. Und es ist offensichtlich auch manchmal nicht einfach zu erlangen. Man kann den Christus offensichtlich auch falsch verstehen. Man könnte auch sagen, man könnte ihn möglicherweise auch gar nicht verstehen, ohne es zu bemerken. Man würde dann, was das Christentum angeht, irgendwie auf irgendetwas drauf los praktizieren. Im schlimmsten Fall würde dann das Christentum, was wir praktizieren, unsere eigene Schöpfung darstellen oder eine Schöpfung irgendeines Predigers oder Menschen oder, keine Ahnung, Bücherschreibers. Jesu Warnung ging auch in diese Richtung. Er sagte, es werden Menschen kommen, die behaupten würden, hier ist der Christus oder er hätte sich genaht. Und Jesus sagt dann, folgt ihnen nicht nach. Es gibt viele Bibelstellen, die man dazu jetzt hier anführen könnte, aber ich habe sie einmal weggelassen. Dabei allerdings vertreten diese Religionen ihre Meinung mit viel Pathos, mit schönen Worten. Und manchmal haben sie auch nicht unbedingt Unrecht mit dem, was sie sagen. Und ich habe einmal eine Aussage eines Führers der Mormonen herausgesucht. War was ganz Besonderes. Heute hören wir was von den Mormonen. Ich weiß nicht, kann man das so lesen, von der Größe her? Ja, geht so einigermaßen, ne? Ich lese es einmal vor. Ich habe leider jetzt keinen Zeigestock. Ich habe selber auch nicht hier. Also dieser Führer der Mormonen hat 1890, also ziemlich lange her ist es inzwischen schon, zu seiner eigenen Religion Stellung bezogen und hat darauf aufmerksam gemacht, dass man sich mit dieser Religion beschäftigen sollte. Und er schreibt jetzt hier, das Buch Mormon behauptet, ein göttlich inspirierter Bericht zu sein, geschrieben von einer Folge von Propheten, die das alte Amerika bewohnte. Etwas bizarre die Geschichte, ganz interessant, sich die anzuhören, aber deswegen lehnt man ja eine Sache nicht gleich ab. Gut, das nebenbei. Es gibt vor, der gegenwärtigen Generation offenbar zu sein zur Erlösung aller, die es annehmen und zur Niederwerfung und Verdammnis aller, die es ablehnen. Soll also ein sehr wichtiges Buch sein. Dieses Buch muss entweder wahr oder falsch sein. Ist es wahr, so ist es eine der wichtigsten Botschaften, die Gott je den Menschen sandte und betrifft sowohl die zeitlichen als auch ewigen Interessen aller Völker unter dem Himmel im gleichen Ausmaß und im gleichen Rang, die die Botschaft Noahs für die Bewohner der alten Welt hatte. Letzter Satz. Ist es falsch, so ist es die listigste, verruchteste, kühnste und schlaueste angelegte Betrügerei, die der Welt jemals angedreht wurde, darauf bedacht, Millionen zu betrügen und zu ruinieren, die es aufrichtig als das Wort Gottes annehmen und die von sich annehmen, dass sie sicher auf dem Fels der Wahrheit gebaut haben. Ich glaube, das war der letzte Absatz, ne? Nee, da kommt noch einer. Das Wesen der Botschaft des Buches Mormon ist derart, dass, wenn wahr, niemand es ablehnen und gerettet werden kann, wenn falsch, niemand gerettet wird, der es annimmt. Darum hat jede Seele auf der ganzen Welt gleiches Interesse, sich zu vergewissern. So, wir wollen jetzt nicht das Buch Mormon besprechen, aber der Gedanke, der hier geäußert wird, man sollte seine Religion kennen, prüfen. Man sollte verstehen, was hier passiert. Ist es wahr, so muss man es annehmen. Irgendeine Religion, es geht jetzt nicht um das Buch Mormon, es geht um die eigene Religionsausübung. Ist es wahr, so müssen wir tun, was wir für richtig erkannt haben. Ist es falsch, tun wir vielleicht genau das Falsche, was nicht im Gottes Sinne ist. Und deswegen der letzte Satz. Darum hat jede Seele auf der ganzen Welt gleiches Interesse, sich über seine Wahrheit, also über die Wahrheit meiner eigenen Religion und seine Falschheit zu vergewissern. Deswegen schreibt die Bibel davon, erkennt Christus so, wie ihn die Bibel uns offenbart und nicht wie irgendein Prediger, ob das nun solch einer ist oder solch einer ist, uns irgendein Christus predigt. Ja, können wir das wieder wegmachen? Es sollte also nicht so sein, dass es sich so verhält, dass die Menschen auf das Evangelium zustürmen, es glauben, ergriffen zu haben, davonrennen, alleine oder in Gruppen und für sich alleine dann ihre Beute begutachten und dann irgendwie irgendetwas damit anfangen, was sie für richtig halten. So sollte es nicht sein. Man könnte es vergleichen wie mit einem Einbruch von kranken Menschen in ein Krankenhaus. Sie würden sich mit den ganzen Maschinen und mit diesen ganzen Gerätschaften und Medikamenten ja nichts Gutes tun. Ohne Kenntnisse der Materie würde ihnen das gar nichts nützen. Sie müssten sich schon darüber informieren, um was es hier bei dieser Krankenheilkunde geht. Und wir sind gefordert, uns darüber zu informieren, worum es beim Evangelium geht. Ansonsten könnte sogar die Beschäftigung damit ins Gegenteil sich verkehren, sogar schädlich sein. Aber oft ist es ja so. Im Ergebnis gibt es viele verschiedene Religionen, Auslegungen und Ideen und alle hoffen irgendwie richtig zu liegen durch Geburt, vielleicht auch durch ein gewisses Maß an Studium, vielleicht auch durch Glück und kurioserweise wollen die meisten es eigentlich gar nicht genau wissen. Und was sagte Jesus? Breit ist der Weg und viele sind es, die ihn gehen, aber schmal ist der Weg und wenige sind es, die ihn finden. Finden. So, das hat was mit Suchen zu tun. Und Christus sagte, sucht und ihr werdet finden. Klopft immer wieder an und euch wird aufgetan werden. Würden wir, wenn wir denn uns so verhielten, den Weg Gottes finden? Ich sage jetzt nicht vielleicht, ich sage jetzt ja. Denn Jesus hat es gesagt, sucht und ihr werdet finden. Klopft immer wieder an und euch wird aufgetan werden. Das ist also eine gute, eine lohnenswerte Beschäftigung. Dass es aber mit einem Maß an Anstrengung verbunden ist, zeigt doch auch der Umstand, dass die Apostel Jesu mit Jesu zusammen doch eine gewisse Zeit verbrachten. 3 Jahre. Teilweise waren sie auch ein bisschen wieder voneinander getrennt, aber es ging über 3 oder 3,5 Jahre, dass sie miteinander Kontakt hatten. Dann trafen sie ihn nach der Auferstehung. Dann, nach der Auferstehung, Tage später, viele Tage später, sandte er den Heiligen Geist. Und dann waren sie bereit und predigten das Evangelium. Und dann machten sie Fehler. Immer noch. Das muss man sich einmal vorstellen. In Galater Kapitel 2, Vers 11, lese ich euch einmal etwas vor, was ihr vom Inhalt her sicherlich schon kennt. Galater Kapitel 2, Vers 11. Dort berichtet dann Paulus Folgendes. Als aber Kephas nach Antiochia kam, also Petrus, widerstand ich ihm ins Angesicht, weil er durch sein Verhalten verurteilt war. Denn bevor einige von Jakobus kamen, hatte er mit denen aus den Nationen gegessen. Als sie aber kamen, zog er sich zurück und sonderte sich ab, da er sich vor denen aus der Beschneidung fürchtete. Und mit ihm heuchelten auch die übrigen Juden, sodass selbst Barnabas durch ihre Heuchelei mit fortgerissen wurde. Als ich aber sah, dass sie nicht den geraden Weg nach der Wahrheit des Evangeliums wandelten, sprach ich zu Kephas vor allen. Wenn du, der du ein Jude bist, wie die Nation lebst und nicht wie die Juden, wie zwingst du denn die Nationen jüdisch zu leben? Ja, Petrus musste von Paulus zurechtgewiesen werden, obwohl er doch eigentlich mit Christus zusammen viel Zeit verbracht hatte. Aber es wurde in Ordnung gebracht und sie ging weiter dann den geraden Weg des Evangeliums. Ich habe mir persönlich mal die Frage gestellt, könnte ich die Argumentation des Paulus ganz genau erklären? Ne? Warum handelst du so? Warum zwingst du andere so zu handeln? Könnte ich es genau erklären und begründen, warum Paulus sagte, das ist wirklich der falsche Weg, den ihr hier geht und der wird in eine ungute Zukunft führen? Also es wird mir gar nicht so leicht fallen, muss ich sagen. Und das Beschäftigen mit einer Predigt hier führt dazu, dass man sich mehr mit diesem Thema beschäftigen muss. Man selber profitiert sehr davon. Ich habe mir überlegt, genau das zum Thema der nächsten Predigt zu machen. Was wollte Paulus zu Petrus genau sagen? Was ist es, was hier der gerade Weg des Evangeliums in diesem Verhalten sein sollte? Nun, deswegen sind auch wir als Christen aufgefordert, das Christentum oder das Evangelium zu lernen und es in Wahrheit weiterzugeben und nicht in Wirrheit. In Epheser wird gesagt, ihr habt das in Wahrheit kennengelernt. Die Wahrheit um Christus, das haben wir schon öfters gehört, ist sehr umkämpft. Es ist zwar eine Botschaft und es gibt nur eine Wahrheit über Christus in der Bibel, aber sie ist umringt von vielen Ideen und Fantastereien, von Zweifeln und man muss feststellen, dass es einen Widersacher gibt, so wie die Bibel davon spricht, der viel tut, um den Blick auf das Evangelium zu verstellen. In 2. Korinther 4, Vers 4 sagt Paulus, dass die gute Botschaft unter denen verhüllt ist, die nicht den klaren Blick auf den Christus haben. Nicht den klaren Blick, damit sie den Christus, der das Bild des wahren Gottes ist, nicht erkennen. Das sind leider nicht nur Tendenzen, sondern starke Strömungen, die versuchen, einen Christen von der Wahrheit des Evangeliums abzubringen. Nun, zur Wahrheit über den Christus vorzudringen ist nicht leicht. Es ist aber eine ehrenswerte, eine lohnenswerte Aufgabe. Und es ist, wie ich das auch vor 2 Wochen sagte, unsere verdammte Pflicht. Nicht die Pflicht ist verdammt, sondern es ist der verdammt, der ein anderes Evangelium predigt. Das sagt die Bibel in Epheser ganz deutlich. Wer hier falsch liegt, hat mit Gott tatsächlich ein Problem. Und trotzdem dürfen sich die Dinge entwickeln. Bei Apollos war es genauso. Er kannte die Predigt, oder nicht die Predigt, die Taufe des Johannes und wurde dann von Aquila und Priscilla darüber informiert, darüber belehrt, dass es noch eine andere Taufe gab und so hatte er sich weiterentwickelt. Wozu nun aber diese Predigt? Beschleicht euch jetzt vielleicht so ein komisches Gefühl, dass diese Predigt vielleicht eine Vorbereitung ist auf eine neue Lehre? Will der Prediger vielleicht seine Botschaft jetzt verbreiten? Erst verursacht er Verunsicherung, aber dann bietet er natürlich auch eine Lösung des Problems an. Nun, das könnte man vielleicht denken. Aber Jesus sagte, wer zu ihm käme, würde weder hungern noch dürsten. Und Petrus sagte zu Jesus, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Es ist deswegen die Bibel, die uns alles vorgibt und aus der jeder für sich entnehmen muss und nicht aus den Worten irgendeines Predigers, was sein Glaube ist. Deswegen die Bibelstunde, deswegen Hauskreise, deswegen die Kinderstunde, um diese Wahrheit zu vermitteln, einen Anfang zu machen. Jeder muss für sich dann weitermachen. Wir sollten selber in die Lage versetzt werden, zu erkennen. Es sollte sich so zutragen. Wer klopft, dem wird aufgetan. Wer sucht, der wird finden. Und so wird es sein. Ist es immer erfolgreich? Es muss so sein. Es kann nicht anders sein, weil Gott es so gesagt hat. Wir werden vielleicht nicht immer alles erkennen, was Gott uns vielleicht später mal offenbart. Aber eines wird sich zutragen, und das finde ich so positiv, und damit möchte ich jetzt auch schon fast schließen, mit einem Gedanken aus Maleachi Kapitel 3. Dort wird gesagt, dass die Menschen klagen und sagen, dem Schlechten geht's gut, der Böses tut, was hat er schon zu befürchten? Er geht seinen Weg, er bekommt noch mehr zu dem, was er hat. Der Arme, der Gott fürchtet, der sich an die Gesetze hält, wie geht es ihm? Oft schlecht. Und in Vers 16 sagt oder spricht Gott, da redeten die miteinander, die den Herrn fürchteten, und der Herr merkte auf und hörte, und ein Buch der Erinnerung wurde vor ihm geschrieben für die, die den Herrn fürchten und seinen Namen achten. Und sie werden mir, spricht der Herr, der Herrscher, zum Eigentum sein an dem Tag, den ich machen werde, und ich werde sie schonen, wie ein Mann seinen Sohn schont, der ihm dient. Und ihr werdet wieder den Unterschied sehen zwischen den Gerechten und den Ungerechten und zwischen denen, der Gott dient und der Gott nicht dient. Absolut positiv. So handelt Gott mit dem, der ihn sucht, der über ihn spricht. Und wenn wir nicht immer alles zur rechten Zeit verstehen und vielleicht noch gewisse Unterschiede bestehen, so ist doch wahr, wenn wir uns über Gott unterhalten, wenn wir bemüht sind, herauszufinden, was ist sein Wille, so kommen wir voran, Gott sieht das und er wird entsprechend handeln, so wie wir das eben gesehen haben. Also, das nächste Thema wird dann vielleicht ein bisschen komplizierter. Warum zwingst du andere, das Gesetz zu halten? Sprach Paulus zu Petrus. Wir wollen aber herausfinden, was er genau damit meinte. Und damit in Verbindung steht dann die Frage, zwingt uns irgendetwas oder irgendjemand zu guten Werken, zu irgendeinem Halten von Gesetz, zu irgendwelchen Riten? Inwieweit, wenn das denn so wäre, würde das möglicherweise bedeuten, dass wir dem Geist Gottes widerstehen oder dass wir dazu beitragen, dass Gottes Geist blockiert wird und nicht das tun kann, was er eigentlich mit uns tun möchte? Ich glaube persönlich, das ist ein ganz großes Thema und selber gespannt, was dabei hoffentlich in 6 Wochen herauskommt. Danke.